Max Verstappen gewinnt den Saisonauftakt der NLS mit Jules Gounon und Dani Junkardea. Ja, und das war auch sein Premierensieg tatsächlich mit dem Mercedes, war ja sein erstes Rennen, auch mit dem neuen Gefährt. Letztes Jahr hat er noch mit Ferrari dort gewonnen. Also seine beiden GT3-Läufe in der NLS hat er auf Anhieb gewonnen und auch wieder sehr dominant mit einer Minute Vorsprung. Ja, rund eine Stunde 45 saß er im Cockpit von diesem vierstündigen Rennen, Bianca. Bist du noch überrascht von einem Max Verstappen, der heute in der NLS wieder mal gewonnen hat?
Ja, also grundsätzlich sollte man schon überrascht sein, denn die Nordschleife so zu bezwingen, zu kommen, zu sehen und zu siegen, das ist, finde ich, nicht selbstverständlich. Max bezeichnet sich selbst ja auch lustigerweise als Rookie und als eben jener Rookie jetzt dann auch das erste Mal gegen diverse oder auch die meisten Nordschleifen-Cracks oder GT3-Cracks angetreten. Das ist ja auch nochmal was Besonderes gewesen, was im letzten Jahr so nicht der Fall war, weil bei dem letzten NLS-Lauf letzten Jahres eben nicht mehr so viele Stars der Szene dabei waren. Ja, und dann jetzt erstmals, wie du sagtest, auch im Mercedes GT3, von dem man ja auch ab und zu hört, dass er eben schon so ein bisschen, älteren Baujahrs ja sozusagen ist und vielleicht nicht unbedingt das flotteste Gefährt für die Nordschleife. Aber nö, bei Max Verstappen macht das alles nichts. Der gewinnt trotzdem. Insofern, das ist schon ziemlich unglaublich, was der immer wieder abliefert.
Ja, und auch sehr, sehr glücklich. Deiner Strecke sprechen wir auch noch gleich drüber. Ja, mit 2 Sekunden Vorsprung hat er sich erstmal die Pole geschnappt, hat auch gesagt, er hätte wenig Verkehr. Das ist ja auch im Qualifying da mit so vielen Autos, über 100 am Start, immer wichtig, dass man da gut durchkommt. Und dann hat er im ersten Stint, also er ist den ersten und letzten gefahren, mit dem Mercedes, auf dem Mercedes mit der Nummer 3. Und er hatte direkt diesen spannenden Zweikampf mit Christopher Haase, der ja auch schon ein Haudegen auf der Strecke ist mit seinen 38 Lenzen. Und ja, über eine Stunde sind die eigentlich gefühlt Rad an Rad gefahren, also waren zumindest mal sehr dicht beieinander. Dann Döttinger Höhe einen engen Zweikampf gehabt und der Haase hat seinen Rennfahrer-Frühling nochmal erlebt, so wie der dann aus dem Auto gestiegen ist, ne?
Ja, das kann man so sagen. Der ist wirklich, also er sagt dann auch irgendwie, er hat jetzt nichts mehr zu geben, als er ausgestiegen ist, aber war gleichzeitig irgendwie ziemlich happy und sagte eben auch geiles Racing. Und er war ja auch kurz nach diesem Mega-Manöver sozusagen von Verstappen dann ausgestiegen, weil kurz vor Ende des ersten Stints gab es ein, ich kann noch nicht mal sagen Windschattenduell, sondern ein Rad-an-Rad-Duell auf der Döttinger Höhe, beide nebeneinander auf die letzte Schikane sozusagen zugefahren und am Ende ging es darum, wer zieht am ersten oder als erster zurück, wer lässt länger stehen. Ja, und das war am Ende dann doch Max Verstappen, eigentlich auch wieder logisch, ne? So kennen wir ihn. Aber wenn man dann so ein Duell gerade hinter sich hat und dann aussteigt, ich glaube, da ist man schon ziemlich geflasht. Ja, das war schönes Racing. Also hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Also du hast mich vorhin als Expertin bezeichnet, das bin ich in der Formel 1, würde ich mich sehr wohl als sowas bezeichnen, aber bei der NLS jetzt nicht unbedingt und auch nicht so unbedingt megamäßig beim GT3-Sport, obwohl ich den natürlich auch verfolge, auch darüber berichte, aber halt bei weitem nicht so dicht dran bin oder so tief drin, auch wie eben bei der Formel 1. Aber dieses Rennen zu gucken, ich habe mir wirklich die ganzen 4 Stunden plus Qualifying reingezogen, hat Spaß gemacht.
Ja, ist auch wirklich ein ganz anderes Erlebnis als Formel 1 und wir haben auch einen ganz anderen Max Verstappen da an der Strecke erlebt. Allein in den Interviews, wie er sich da präsentiert hat, war total glücklich, locker. So haben wir ihn in der Formel 1 zuletzt ja nicht erlebt. Immer, ja, eigentlich mit finsterer Miene, genervten Antworten und ja, das ganz anders bei Patrick Simon unter anderem. War da sehr, sehr glücklich und auch dankbar, dass er da Teil von sein kann da an der Nordschleife. Bianca, wie hast du das so wahrgenommen? So wie ich auch, dass das ein ganz anderer Verstappen war?
Ja, die Laune bei Max Verstappen, die war besser als zuletzt bei Mario Kart, Entschuldigung, bei der Formel 1. Nein, also wie gesagt, Scherz beiseite. Man merkt ihm an, wie viel Spaß er hat. Ist ja auch schon Donnerstag angereist, sehr früh, Freitag ist das Training, Samstag dann das Rennen. Also ganz so früh muss man jetzt auch nicht unbedingt anreisen, aber nö, er hat Spaß, er hat auch Spaß an dem Teamwork. Winward bei Verstappen sozusagen ist ja auch ein neues Team. Das heißt, muss er seine Teamkollegen erstmal ordentlich kennenlernen, die er sich ja selbst ausgesucht hat. Daniel Junkardea und Jules Gounon. Und also insgesamt merkt man Max Verstappen an, dass er Spaß hat, dass er auch nicht wirklich Berührungsängste hat. Also klar hat er immer so ein paar Bodyguards bei sich, damit er nicht zerquetscht wird. Aber wenn man sich mal so die Fotos auch von der Startaufstellung vom Grid anschaut, wie voll das um sein Auto war. Also das ist schon krass. Und er hat dann ja auch in den Interviews gesagt, wie sehr er sich freut, dass so viele Fans auch gekommen sind. Also das heißt, er gibt sich da auch sehr volksnah. Einfach schön zu sehen. Ist immerhin 4-maliger Formel-1-Weltmeister. Und auch das, finde ich, ist eben nicht selbstverständlich, dass er sich so locker da bewegt und eben auch zeigt, dass er Spaß am Rennfahren hat.
Ja, also für mich ist das auch immer noch so ein bisschen surreal, ihn da zu sehen. Also ohne jetzt das auf die Fahrerqualitäten zu beziehen, aber für mich hat das immer noch was von Lionel Messi spielt bei Verl in der dritten Liga mit. Also einfach nur von dieser Größenordnung dieser Serien. Das ist einfach total faszinierend zu sehen. Und ja, er gibt sich da auch total bodenständig. Und das ist auch wichtig für seine Teamkollegen. Das hat ja Jules genau nach dem Rennen gesagt. Das fand ich ganz interessant, weil er gefragt wurde, ist das nicht nochmal so ein zusätzlicher Druck, sich mit einem Max Verstappen das Auto zu teilen? Dass man dann das Recht abliefern muss, weil man da auch so dann ja, im Vordergrund steht und auch mit so einem Teamkollegen performen will. Er hat gesagt, nee, eigentlich spürt er das gar nicht, weil Verstappen, wie gesagt, einfach so ein cooler, lockerer Typ ist und die kennen sich auch alles, eine eingeschworene Truppe. Du hast ja eben auch gesagt, Luigi Auer gehört ja auch zur Truppe, der stößt dann zum 24-Stunden-Rennen spätestens dazu. Dann sind sie zu viert unterwegs, die kennen sich aus der Formel-3-Zeit. Da können wir uns auch drauf freuen, ne? Unser Ehrenabonnent, da gehen natürlich schöne Grüße raus.
Genau, Grüße an Logi Auer. Ja, da, also da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass unser, wie du sagst, Ehrenabonnent dann ja auch mit Max dort fahren wird. Also es ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, Max Verstappen hat sich die seine Teamkollegen selbst auch ausgesucht, darunter eben auch Lukas Auer, wo er natürlich so ein bisschen darauf geachtet hat, dass man so auf einer Wellenlänge menschlich liegt, aber eben auch, dass er erfahrene Mercedes GT3-Profis als Teamkollegen hat. Und dazu zählt natürlich Lukas Auer ja sowieso. Nein, also wie gesagt, insgesamt ist das für mich da wirklich schön zu sehen. Und ich fand es auch total spannend. Es gab dann ja auch in seinem ersten Stint eine Gelbphase, gerade auch, wo er im Duell mit Christopher Haase sich befand. Und trotzdem hat er da sofort geschaltet, hat dann eben den zu Überrundenden, der gerade anstand, nicht mehr überholt, hat da zwar dann 3 Sekunden verloren, die aber relativ schnell wieder aufgeholt. Also was für eine Übersicht er hat. Ich kam im Fernsehen praktisch fast gar nicht so schnell hinterher, wie er im Auto das alles ja, im Griff hatte. Also schon krass, weil wir dürfen ja immer nicht vergessen, das ist nicht sein Hauptjob. Sein Hauptjob ist Formel 1 und das macht er eigentlich nur so nebenbei und kommt dann trotzdem und gewinnt. Ne? Wie gesagt, Pole dann ja auch direkt schon am Anfang. Klar hatte er da ein bisschen Glück. Es kam danach eben eine Gelbphase, es konnte keiner seine Zeit mehr toppen. Nichtsdestotrotz, perfektes Timing für ihn, das muss man auch alles erstmal hinkriegen und die Rundenzeit dann auch so in den Asphalt brennen. Also das ist schon alles sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, absolut, ja. Und die Onboard-Aufnahmen, die sind da echt spektakulär. Die hatten ja auch einen extra Verstappen-Onboard-Channel, habe ich auch nebenbei laufen gelassen. Mit Code 60, dann die ganzen Überrundungen auch und dann auf der Strecke. Und er fährt ja an einem anderen Wochenende noch Formel 1 ein ganz anderes Auto und dann so umzuswitchen, das ist schon auch anerkennenswert. Das eine ist natürlich, das im Simulator hin und her zu switchen, das ist das eine, aber das dann halt auch auf der Rennstrecke so ja. Das so umzulegen im Kopf, dass man dann so anders fährt. Da habe ich auch schon viel Respekt vor und natürlich auch viele andere da draußen. Bianca, das war jetzt natürlich seine Probe, seine große Probe für das 24-Stunden-Rennen, dem auch extra den Termin so gelegt, dass er halt mitfahren kann. Jetzt ist es ja so, dass noch zwei andere NLS-Läufe möglich wären. Also einmal die Adenauer Trophy und 24-Stunden-Qualifier können jetzt beide mitfahren, weil ja Saudi-Arabien, Bahrain ausfallen. Da hat er sich ja auch zugeäußert, ob er da starten wird.
Ja, genau. Also er hat sich zwar geäußert, hat das aber noch nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, bestätigt, hat aber schon gesagt, dass er natürlich mega Spaß hat, auf einer Nordschleife zu fahren. Und wenn es Sinn macht, sozusagen, dann wird er auch die beiden Rennen fahren. Ja, und für den Nürburgring wäre das natürlich total gut, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die werden wieder neue Zuschauerrekorde bei ihrem Livestream gehabt haben. Auch vor Ort waren sehr, sehr viele Zuschauer auch auf den Tribünen. Also insofern wäre das natürlich cool. Und das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ja, also das ist ohnehin ja das Highlight des deutschen Motorsportjahres. Aber das will ich gar nicht wissen, wie, ja, wie soll ich sagen, wie viel mehr Holländer da dann noch ankommen und wie groß der Hype dann tatsächlich wird. Weil ich würde jetzt mich festlegen, Max Verstappen zählt da für mich zu den Favoriten. Und wenn der sich das Wochenende freinimmt, sozusagen von der Formel 1, muss er natürlich nicht ganz, weil kein Rennen ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn er sein freies Wochenende nutzt, um damit zu fahren, dann wissen wir spätestens seit heute auch, der will gewinnen.
Ja, also Gounon hatte ich ja eben schon erwähnt, hat er gesagt, dass es dann entspannter ist, wenn ein Verstappen halt so ein cooler Typ ist und das auch so ausstrahlt. Das ist ja auch schon wieder irgendwie eine Fähigkeit von einem Max Verstappen, oder dass du deinen Teamkollegen ihm genau dieses Gefühl gibst und jetzt nicht wie der König der Formel 1 da ankommst.
Ja, also das kann man so sehen. Und natürlich ist das wichtig, aber so tickt Max Verstappen, so
Ja.
tickt er auch in der Formel 1. Also auch wenn man ihn da im Fahrerlager sieht, der ist sehr bodenständig, du kannst ihn einfach ansprechen. Das ist ein sehr, sehr netter Kerl. Und genauso bewegt er sich jetzt halt auch in der NLS. Und wenn er nicht so ticken würde, dann wird er auch nicht in so eine, in eine Art Breitensportrennserie eben auch mit einsteigen. Also insofern, das ist Max Verstappen, das ist das Schöne an ihm. Gibt ja auch viele, die ihn nicht mögen. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung als Journalistin in der Formel 1, ich kenne ihn halt seit er, glaube ich, ja mit 17 Jahren in die Formel 1 eingestiegen ist, noch mit ganz vielen Pickeln damals im Gesicht, haben wir direkt in seinem ersten Rennen in Australien für damals noch Toro Rosso ein Interview mit ihm gemacht. Ja, immer sehr, sehr nett, bodenständig, offen. Außer man kommt ihm halt blöd, ne? Dann kommt er dir auch blöd. So, aber gut, das muss man sich halt im Klaren sein und ja, und ihm nicht blöd kommen. Aber das muss man auch nicht, wenn man ihn mag. Und man eigentlich muss man ihn mögen. Also, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, und insofern passt er eigentlich auch sehr, sehr gut eben in diese NLS-Community und eben auch zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dann. Ich glaube, der wird da richtig Spaß haben. Also sein Vater Jos war jetzt ja auch mit dabei. Der hat es auch richtig genossen. Ich weiß auch, dass Helmut Marko zugeguckt hat, zu Hause in Graz. Also da ist auch im Umfeld von Verstappen, sage ich jetzt mal, große Nürburgring-Euphorie.
Ja, was ich auch cool finde, weil du gerade die NLS-Community nochmal ansprichst, dass es wirklich eigentlich so eintönig alle nur geil finden, dass Verstappen da mitmischt. Man könnte ja auch sagen, ja gut, der sorgt zwar für viel mehr Rampenlicht jetzt, aber es wird auch viel mehr Rampenlicht von dem Gesamten auf ihn jetzt gerichtet. Und das ist ja so eine Art der Rennserie, auch gerade das 24-Stunden-Rennen, wo man nicht Max Verstappen im Vordergrund steht. Jetzt aber dann halt schon. Und dass die dann aber trotzdem das alle so cool aufnehmen, auch wenn sie vielleicht eher im Schatten stehen werden, ne?
Ja, also das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass das genauso ist, wie du beschreibst. Was aber für mich auch wieder so ein bisschen auch für Max Verstappen spricht. Ja, weil er so auch die Atmosphäre hinterlässt und das Gefühl offenbar auch bei seinen Gegnern oder Rivalen der Rennstrecke sozusagen, Konkurrenten hinterlässt, dass er ein Upgrade ist für die NLS und eben nicht negatives Downgrade oder irgendwie zu viel Fokus auf sich selbst zieht, weil das will er ja gar nicht. Das passiert natürlich logischerweise, wenn ein viermaliger Formel-1-Weltmeister bei so einer Rennserie mitfährt. Aber am Ende ist das für die alle, glaube ich, ziemlich cool, weil er ein guter Typ ist. Und ich hatte so kurz mal das Gefühl, jetzt auch in dem Duell mit Christopher Haase, dass der vielleicht sich ein bisschen kritisch äußern könnte, weil das war schon heftig, wie die beiden dann nebeneinander auf der Döttinger Höhe dann in Richtung Schikane gerast sind und man dachte, okay, wer lupft jetzt als Erster? Und wenn keiner lupft, kracht es dann. Erinnerte mich so ein bisschen an den Brudercrash zwischen Ries und Laurens Vanthoor vor ein paar Jahren. So, und da hätte Haase ja hinterher sich auch ein bisschen aufregen können, so von wegen, hui, das war aber ganz schön am Limit. Aber nee, der ist ausgestiegen und hat gesagt, boah, es war eigentlich total geil, das Racing, und ich bin jetzt echt K.O. Also keine negativen Worte, nein, die genießen das alle, die genießen auch alle, dass da viele Fans sind, mehr als halt normalerweise bei einem NLS-Rennen und ja, finde ich total cool, dass die so offen Max aufnehmen.
Ja, und das ist natürlich auch, also gut, die Nordschleife ist sowieso ja schon die Strecke schlechthin, aber trotzdem auch nochmal, das ist jetzt die erste Strecke, die Verstappen neben der Formel 1 angeht, ist ja auch von dem vielleicht besten Rennfahrer aller Zeiten Ritterschlag nochmal für die grüne Hölle. Auch, wie gesagt, wenn sie schon als die Rennstrecke schlechthin gilt. Und die beste Werbung auch für die NLS.
Ja, also ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass der Nürburgring noch einen Ritterschlag braucht, wie
Genau,
du das
ja.
jetzt grundsätzlich ja schon gesagt hast. Das weiß jeder, dass die Grüne Hölle eine der, ja, wie soll ich sagen, spektakulärsten, schwierigsten Rennstrecken der Welt ist, wenn nicht sogar die spektakulärste Rennstrecke der Welt. Aber natürlich klar, wenn Max Verstappen kommt und dann ja auch noch von der Grünen Hölle schwärmt, von der Nordschleife schwärmt, vom Nürburgring schwärmt. Ja, dann ist das einfach schön zu hören und ja auch ein Lob für die Serie, ein Lob für den Nürburgring und das, also klar, das nimmt man natürlich gerne mit. Es zeigt aber eben auch gleichzeitig, dass Max Verstappen wirklich ein Rennfahrer durch und durch ist. Racer durch und durch, sagt man ja, und naja, eben nicht so nur Formel 1 Schickimicki gut findet, nicht nur Mario Kart gerne fahren möchte oder Formel 1, als es noch nicht Batterie gegen Batterie war, ja, sondern einfach tatsächlich so, naja, ein bodenständiger Racer ist, ne? Das, was man sich von einem Rennfahrer und auch von einem Formel 1 Weltmeister eigentlich wünscht. Ich wurde heute übrigens gefragt, warum Michael Schumacher das nie gemacht hat, warum der nie auf Nürburgring mitgefahren ist beim 24-Stunden-Rennen oder sowas. Ich weiß ja, dass der durchaus auch auf der Nordschleife gefahren ist, auch mit sehr schnellen Serien-Ferraris und das auch genossen hat, aber er ist halt nie bei offiziellen Rennveranstaltungen dort gewesen. Und ich glaube, es lag am Ende auch so ein bisschen daran, dass er halt doch dann zu groß geworden ist für den Nürburgring, ne? Und vielleicht auch gar nicht gesehen hat, dass, naja, wie soll ich sagen, dass mit so ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen, wie Max Verstappen sie jetzt hat, das durchaus hätte funktionieren können. Und wer weiß, vielleicht, wenn er nicht den Skiunfall gehabt hätte, wäre das für ihn auch durchaus ein Ziel gewesen, nochmal so ein 24-Stunden-Rennen mitzufahren. Aber ja, also der Gedanke kam in meinem Umfeld direkt, hätte doch Schumi auch machen können.
Ja, gut, das kann man vielen sagen, ne, die es machen können, so ein Hamilton oder so. Gut, ist jetzt die Nürburgring-Nähe, aber ja, bei vielen Legenden
Ja,
auch.
so ein Sebastian Vettel auch, ne? Also ich
Ja.
meine, sein Bruder Fabian fährt da ja mit, David Schumacher ja im Übrigen auch. Also da waren schon ein paar berühmte Namen. Und so ein Fabian Vettel mit Sebastian Vettel, das wäre halt schon cool. Also das wundert mich, dass Sebastian sich so komplett aus dem Motorsport zurückgezogen hat und solche Sachen nicht, auch Le Mans, ne? Ich meine, es gab ja die Anläufe, wo man sich da nicht einig geworden ist mit Porsche, aber noch ist Sebastian jung, eigentlich muss er das nutzen, diese Zeit, und vielleicht auch mal ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewinnen. Warum nicht mit Max Verstappen zusammen oder eben mit seinem Bruder? Also wären schöne Geschichten, die man da schreiben, erzählen, erleben könnte und auch eben als Rennfahrer orchestrieren könnte, sozusagen.
Ja, und Christopher Haase ist auch 38 wie Sebastian Vettel und der ist heute schön Rennen gegen Verstappen gefahren. Also, wie du schon sagst, das Alter passt. Ich finde auch so ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, klar, da würde auch ein Vettel Erfolg haben wollen, aber das ist so ein bisschen auch olympischer Gedanke, oder? Dabei sein ist alles bei so einem Event, oder?
Ja, also natürlich, sowieso olympischer Gedanke, aber wer weiß, vielleicht hätte ja Sebastian Vettel ähnlich gute Chancen wie Max Verstappen. Müsste man halt mal ausprobieren, ne? Aber ja, also das war jetzt so ein bisschen so eine Gedankenspinnerei von uns. Leider ist es nicht so, aber also müssen jetzt auch gar nicht leider sagen, es ist ja schon cool genug und groß genug, dass Max Verstappen da mitfährt und naja, und damit ja auch wirklich viel für den Motorsport auch in Deutschland tut.
Wir
Darf
haben
man auch nicht
auch,
unterschätzen im
ja.
Übrigen, ne? Also er ist ja Niederländer. Einige sagen auch, naja, sie empfinden ihn schon durchaus so ein bisschen als Deutschen, weil er ja auch Deutsch spricht, auch in Interviews, auch ja bei der Formel 1. Naja, und er hilft da jetzt auch der Region um den Nürburgring und dem Nürburgring selbst schon enorm mit.
Ja, und generell nochmal diese Kombi da, die da jetzt fährt, Lucas Auer, Max Verstappen, Juguenot, das sind schon auch drei. Die können, also ich habe mit Luigi telefoniert und er meint, das wird auch neben der Strecke eine riesen Gaudi mit denen. Also wenn die das Rennen gewinnen, der wird eine Woche durchgefeiert, glaube ich, ne? Wenn der danach nicht direkt der Formel 1 ist für Verstappen.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Woche durchfeiern geht nicht, weil doch dann schon wieder das nächste Formel-1-Rennen
Ja,
ansteht für
wahrscheinlich
Max
wie
Verstappen
Monaco
danach,
oder
ne?
sowas
Also,
vielleicht, ja.
ja, also nein, aber grundsätzlich sind das ähnliche Charaktere, passen gut zusammen. Ja, freut mich, dass sich dieses Team so gefunden hat.
Ja, und dann haben wir natürlich noch Juncker Dea, den habe ich gerade eben nicht erwähnt, der ist ja auch im Simracing extrem aktiv, in iRacing unter anderem. Und ja, also vor allem so Lucas Auer, Max Verstappen und Jules Guinot, die haben auch alle prominente Vorfahren.
Ja, genau, das ist ganz lustig. Also Lucas Auer, wissen wir ja, ist der Neffe von Gerhard Berger. Und Jules Gounon ist der Sohn von Jean-Marc Gounon, ehemaliger Formel-1-Fahrer bei Minardi und Simtek, 93, 94. Also da hat sich tatsächlich das richtige Team zusammengefunden. Und am Ende Dani Junkadeja, kann man auch noch eine kleine Querverbindung zu Formel 1 ziehen. Der wird oder wurde, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, lange Jahre von dem Sohn von Niki Lauda, von Lucas Lauda gemanagt. Also am Ende das perfekte Formel-1-Team sozusagen.
Ja, auch schon Ewigkeiten mit AMG unterwegs. Weiß noch, Formel 3 ist ja, glaube ich, direkt in die DTM. Oh, das war, ich weiß gar nicht, 2011 oder so ist er, glaube ich, schon da DTM mit Mercedes gefahren. Also, der hat auch schon AMG durch und durch im Blut. Bianca, wir machen jetzt nochmal den Sprung zur Formel 1. Und zwar, jetzt ist es offiziell, Jonathan Reedley ist raus bei Audi. Aus persönlichen Gründen legt er sein Amt ab. Ja, jetzt keine große Überraschung, ne?
Nein, wir haben da ja auch schon ein Video direkt an dem Abend, als die ersten Gerüchte durchsickerten oder die ersten Meldungen hatten wir ja schon gemacht. Haben da ja auch schon gesagt, dass das tatsächlich so kommen wird oder so aussieht, als würde es so kommen. Kam dann direkt einen Tag später die offizielle Bestätigung, ja, mit sofortigem Effekt. Also, das heißt, Jonathan Wheatley ist jetzt schon weg. Gab dann eine ganz kryptische E-Mail von Aston Martin, in der sich Lawrence Stroll sehr stark hinter Adrian Newey gestellt hat. Las sich für mich so, als wenn er den Eindruck hatte, oder Mann bei Aston Martin den Eindruck hatte, als wenn Adrian Newey so ein bisschen geschützt werden müsste, dass der natürlich jetzt nicht seinen Job verliert, sondern womöglich freiwillig den Teamchefposten räumt für jemand anders. Man hat da über Jonathan Wheatley noch nicht gesprochen, hat nur gesagt, natürlich wird auch Aston Martin von ja, von fähigem Fachpersonal, wie soll ich sagen, angesprochen, nach Jobs gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wer hier wen gefragt hat, aber letzten Endes ist es schon so, dass Jonathan Wheatley natürlich gerne nach England zurück möchte. Aber am Ende glaube ich auch, diese Konstellation der Doppelspitze mit Mattia Binotto vielleicht nicht die optimale Konstellation war. Hat Ralf ja auch in einigen Videos schon gesagt, ich auch, dass es da so ein bisschen knirscht. Schreiben jetzt auch ein paar andere Medien, sind wir also nicht die einzigen mehr, die das so berichten oder erfahren haben wollen oder erfahren haben. Ja, und wie soll ich sagen, wahrscheinlich ist das dann jetzt eben die Konsequenz dessen. Mattia Binotto jetzt dann alleiniger Formel-1-Chef bei Audi. Ja, und damit auch der allein Verantwortliche für den Erfolg oder Misserfolg, wie er dann in Zukunft kommen oder eben auch nicht kommen wird.
Und der Jonathan Ridleys ja wahrscheinlicher anstehender Wechsel zu Aston Martin ist nur eine Frage der Zeit wegen dieses Gardening Leaves oder?
Ja, also es wäre sehr ungewöhnlich, wenn Jonathan Whitley jetzt direkt zu Aston Martin wechseln könnte. Es gibt normalerweise immer diese Sperrzeit, Gardening Leave genannt. Ja, wie lange das ist, meistens handelt es sich dabei um so 3 Monate bis ein halbes Jahr. Und wahrscheinlich will Aston Martin das auch noch nicht sagen, weil noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen sind mit Jonathan Wheatley. Aber ja, ich denke, das wird so kommen. Ja, und für ihn ist es dann wahrscheinlich auch eine gute Lösung. Ich bin immer noch nicht sicher, was das jetzt für ein Signal für Audi tatsächlich ist. Einerseits könnte man sagen, das hatte ich ja im letzten Video auch schon gesagt, es ist schon besser oder gut, wenn vielleicht einer das Sagen hat und alle an einem Strang ziehen. Gab ja zuletzt auch schon so ein paar Interviews, wo sie gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt haben. Das sowas sorgt natürlich für Unruhe. Andererseits jemanden wie Jonathan Wheatley verlieren, der ja mit sehr viel Red Bull-Erfahrung auch zu Audi gekommen ist. Ja, ich finde, das ist schon immer so ein bisschen schmerzhaft. Dann haben wir noch die besondere Konstellation auch bei Audi und Sauber mit den 2 Standorten. Da brauchst du natürlich schon auch jemanden, der einmal permanent sozusagen in Hinwil ist, einen aber auch, der permanent in Neuburg ist, einen auch, der so ein bisschen die politischen Drähte zum Vorstand halten kann. Das jetzt alles alleine auf den Schultern von Binotto zu haben, ja, auch keine einfache Situation. Also ich bin da jetzt noch nicht so endgültig schlüssig, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde, nach außen hin insgesamt ist es ein komisches Signal, weil man ja eigentlich, naja, das Team aufgebaut hatte, vorgestellt hatte, gerade auch beim Launch, der jetzt ja noch gar nicht so lange zurückliegt, standen beide auch noch auf der Bühne. Der Audi-Vorstand Gernot Döllner hat auch von der Doppelspitze eben auch geschwärmt, hat die auch noch in Interviews, ich hatte noch ein Interview mit der Welt am Sonntag gelesen, wo er sich auch positiv zu dieser Doppelspitze eben geäußert hat. So, jetzt ist alles dann doch wieder anders. Das wirkt natürlich für die Öffentlichkeit ja nicht optimal, aber am Ende entscheidet sowieso der Erfolg. Und da ist Audi jetzt ja gerade im ersten Jahr. Haben wir jetzt ja auch die ersten beiden Rennen gesehen. Und da wird man jetzt dann weiter beobachten müssen, wie kriegt Mattia Binotto das alleine hin. Das steigert für ihn natürlich persönlich auch den Druck, aber im Falle des Erfolges ist er natürlich auch der Mann, der dann dafür gesorgt hat. Also insofern, aus deutscher Sicht können wir da gespannt sein.
War das jetzt mehr, kurze Einschätzung von dir noch eine Entscheidung gegen Audi oder eine für Aston Martin von Wheatley? Was denkst du?
Wahrscheinlich ein Mix aus allem. Also Jonathan Wheatley wird das ja schon gemerkt haben, dass die Stimmung oder dass es da ein wenig knisterte offenbar mit Mattia Binotto. Und am Ende sind solche Konstellationen am Ende nie erfolgreich. Und einer muss dann immer gehen. Und vielleicht hat er jetzt einfach rechtzeitig die Reißleine gezogen, bevor es, soll ich sagen, vielleicht schmutziger wird, bevor es sich vielleicht auch in der Leistung des Teams irgendwie niederschlägt, bevor es an Wheatleys Image vielleicht auch kratzt. Parallel kam dann vielleicht das Angebot von Aston Martin. Er ist Brite, das Zentrum der Formel 1 ist am Ende immer noch England, das sogenannte Motorsport Silicon Valley. Tja, es ist auch die Frage, welches Team hat mehr Entwicklungspotenzial, mehr Erfolgspotenzial, wenn jetzt Aston Martin nicht gerade in der Megakrise wäre mit dem Honda-Motor, dann würde ich sagen, ist Aston Martin natürlich eigentlich näher an dem großen Erfolg dran, weil die ja schon diverse Aufbaujahre hinter sich haben und eigentlich jetzt da sein sollten, wo man hin will, nämlich im Kampf um den WM-Titel. Das klappt derzeit wegen Honda nicht. Ist jetzt die Frage, wie schnell können sie das lösen? Kann Honda das überhaupt lösen? Muss man den Motorhersteller wechseln? Was passiert, wenn man das tut? Ist man dann mit dem Auto, was Adrian Newey gebaut hat, vielleicht doch relativ schnell wieder weit vorne, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Audi wird seine 3 bis 5 Jahre Aufbauzeit brauchen. Und da ist dann halt wirklich die Frage, ist das für Jonathan Wheatley vielleicht sogar ein Upgrade, ne, wenn Aston Martin das hinkriegt? Wenn. Im Moment sind sie hinter Audi, also schwer das einzuschätzen, aber grundsätzlich haben sie natürlich diesen Vorsprung, diesen zeitlichen Vorsprung als Team und haben auch diese Mega-Facility in Silverstone, die eigentlich ja Audi in Hinwil immer noch aufbauen muss. Ich war vor vielen, vielen Jahren, als BMW noch bei Sauber war, war ich mal in Hinwil, da war das Werk natürlich noch State of the Art. Das ist es zwischenzeitlich dann halt nicht mehr gewesen. Das hat ja Mattia Binotto auch ganz klar in einem Interview gesagt. Leider lassen sie uns im Moment da nicht so richtig rein. Das heißt, ich kann das sehr, sehr schwer beurteilen, in welchem Zustand sich das Werk in Hinwil im Moment gerade befindet. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es schon so, wie soll ich sagen, so aufgebaut wurde, so neu und so modernisiert ist wie das Aston Martin-Werk in Silverstone. Also das Potenzial aktuell sehe ich bei Aston Martin tatsächlich größer. Mal abgesehen von dem Honda-Motor.
Gut, Bianca, von einem Teamchef kommen wir jetzt zum nächsten, und zwar zu Bradley Lord. Der ist jetzt zumindest stellvertretender Teamchef bei Mercedes. Heißt das auch, also erstmal herzlichen Glückwunsch, Bradley Lord. Heißt
Genau.
es auch, dass Toto Wolff jetzt selten an der Strecke ist? Und erstmal, wie kommt das zu dem Aufstieg, sage ich mal?
Naja, also eigentlich wurde jetzt etwas offiziell gemacht, was ja schon länger faktisch so ist. Toto Wolff macht nicht mehr jedes Rennen, also hat auch letztes Jahr ja schon nicht jedes Rennen gemacht. Und immer wenn Toto nicht an der Strecke ist, dann hat Bradley zumindest nach außen hin das Team vertreten. Also war sozusagen Sprecher des Teams. Bradley kommt ja eigentlich aus der Presseabteilung, war lange Jahre Kommunikationschef. Ist 2000, ich glaube sogar 2010 direkt zu Mercedes gekommen, als sie in die Formel 1 wieder eingestiegen sind. Ja, und ist schon Ewigkeiten dabei. Also ich kenne Bradley tatsächlich, ich habe ihn kennengelernt als Pressesprecher von Renault Formel 1 damals, 2004, 2005, als er mit Fernando Alonso und Flavio Briatore Weltmeister wurde und ich damals als sehr junge Journalistin diverse Geschichten auch mit ihm über Renault gemacht habe. Ich glaube auch ein oder zwei Gewinnspiele haben wir haben auch mal Leser ins Fahrerlager damals gebracht, hat er sich rührend um die gekümmert. Ja, und dann war er zwischenzeitlich Journalist für, ich glaube, F1 Racing. Und ist dann eben zu Mercedes ja, in die Presseabteilung gegangen. Und wir haben viele Geschichten mit ihm gemacht, also nicht über ihn sozusagen, sondern tatsächlich mit ihm Interviews, die er uns organisiert hat, Hintergrundgeschichten, mal einen Blick in die Box werfen, was auch immer, Techniker, die er uns zugeführt hat. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, das war natürlich auch gerade so aus deutscher Sicht damals die Hochzeit bei Mercedes, wo auch Bradley keinen einfachen Job hatte, immer zwischen den beiden und den deutschen und den englischen Journalisten zu vermitteln. Und ja auch so ein bisschen in Managementaufgaben eines Teams einsteigt, hat er sich so auch hochgearbeitet im Teammanagement sozusagen, dass er irgendwann auch diese Aufgaben eines Teamchef-Sprechers, nenne ich das jetzt mal, übernommen hat. Und dann ist es irgendwann vielleicht auch die logische Konsequenz, dass du dann einfach der Stellvertreter wirst, wenn der echte Teamchef eben nicht an der Strecke ist, dass du dann das Ganze organisierst. Und mich freut es auch, dass er tatsächlich jetzt offiziell dann eben diesen Titel bekommen hat. Ja, lange Jahre dabei gewesen, guten Job gemacht, ja, auch sich fürs Team oft aufgeopfert. So, und dann wird dieser gute Job halt auch mal belohnt. Das ist doch schön zu sehen, dass es sowas noch gibt. Und ich glaube, für ihn ist das auch wirklich so ein Meilenstein, was ganz Besonderes, weil der lebt wirklich für Mercedes, und jetzt dann auch offiziell diese Rolle, zu bekommen. Ich glaube, das ist schon schön. Also auch an dieser Stelle auch nochmal von mir, Bradley, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich bin immer am meisten erstaunt über seinen deutschen Akzent für den Briten. Also der klingt eigentlich, also ein bisschen hörst du den Briten auch raus, aber es klingt schon echt richtig stark. Also da bin ich immer wieder überrascht, wenn man den im TV hört. In diesem Sinne sind wir für heute durch.
Nein.
Nein?
Nee, nein, nein, nein. Eine Sache möchte ich noch sagen. Heute ist der 21. März. Heute hat meine Mutter Geburtstag und Ayrton Senna. Und in diesem Sinne denken wir nicht nur an den viermaligen Weltmeister Max Verstappen oder an den vielleicht künftigen Weltmeister Kimi Antonelli mit Bradley Lord bei Mercedes, sondern auch an eine der größten Legenden des Motorsports und der Formel 1, Ayrton Senna.
Ja, gut, dass du das noch mit reingenommen hast. Ich bin schlecht mit Geburtstagen, aber das ist natürlich was, was man hier auf jeden Fall erwähnen sollte. Und auch nochmal alles Gute deiner Mutter, ne? Habe ich auch schon, ich habe ja schon gratuliert. Aber in diesem Sinne, auch allen anderen, die da draußen Geburtstag haben, vielleicht sind da ja ein paar dabei. Und euch dann jetzt noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.